Wenn du an Albert Einstein denkst, was kommt dir da in den Sinn? Ich wette, es ist ein ganz bestimmtes Bild.
Ja klar, die zerzausten Haare, E ist MC Quadrat.
Genau, die Haare, die ausgestreckte Zunge, das Genie, das so in seiner eigenen Welt der Physik lebte. Aber was wäre, wenn ich dir sage, dass einer seiner größten Kämpfe hier auf der Erde stattfand und rein gar nichts mit Physik zu tun hatte?
Die Quellen, die du uns für diese Analyse mitgebracht hast, die zeigen nämlich ein komplett anderes Bild. Albert Einstein, der unermüdliche Kämpfer gegen Rassismus. Und diese oft übersehene Seite schauen wir uns heute mal genauer an.
Genau, das ist der Plan. Und das ist so viel mehr als nur eine, sagen wir mal, historische Fußnote. Es ist wirklich ein Fenster in die Seele eines Mannes, der verstanden hat, dass intellektuelle Brillanz ohne einen moralischen Kompass ja im Grunde wertlos ist.
Okay, wir werden uns ansehen, was seine Haltung so radikal gemacht hat, welche konkreten, oft auch riskanten Schritte er unternommen hat und warum seine Gedanken dazu heute, fast 80 Jahre später, eine fast unheimliche Aktualität haben.
Das könnte unser Bild von ihm wirklich verändern. Okay, dann lass uns direkt einsteigen. Um sein Engagement zu verstehen, müssen wir ja an den Anfang seiner amerikanischen Geschichte. Einstein kam 1933 in die USA.
Richtig, auf der Flucht vor den Nazis.
Er verlässt also dieses Deutschland, das dem Hass verfallen ist, und kommt ins Land of the Free. Aber wie hat er dieses Land denn bei seiner Ankunft wirklich wahrgenommen? War das die Freiheit, die er sich erhofft hatte?
Das ist die entscheidende Frage. Und die Antwort ist ein klares und ziemlich schockierendes Nein. Er ist vor einer Form von institutionalisierter Verfolgung geflohen und landet im Grunde direkt in der nächsten.
Wirklich?
Ja. Die USA der 30er und 40er Jahre waren im Grunde ein Apartheidsstaat. Die Quellen beschreiben das sehr, sehr eindringlich.
Okay.
Besonders im Süden herrschten die sogenannten Jim Crow-Gesetze. Das war eine ganz systematische Rassentrennung. Schwarze Amerikaner durften nicht in dieselben Schulen, Krankenhäuser, Restaurants.
Mhm.
Sie mussten in Bussen hinten sitzen, es gab getrennte Wasserspender. Aber das war ja nur die Oberfläche. Darunter lag eine tief verwurzelte strukturelle Diskriminierung, die ihnen das Wahlrecht genommen hat, sie wirtschaftlich unterdrückt hat und sie einer ständigen Gewaltandrohung aussetzte, bis hin zu Lynchmorden.
Das muss für ihn, der ja gerade dem Antisemitismus in Europa entkommen war, eine Art furchtbares Déjà-vu gewesen sein. Er kannte ja diese Mechanismen der Ausgrenzung.
Exakt. Und genau das ist der Kern seiner einzigartigen Perspektive, den deine Unterlagen so stark herausarbeiten. Für viele weiße Amerikaner war das damals halt Normalität, der Status quo.
Klar.
Aber Einstein sah das mit völlig anderen Augen. Er hat sofort diese hässliche Parallele erkannt. In seinen Schriften vergleicht er die Behandlung von Afroamerikanern in den USA direkt mit der Verfolgung der Juden in Deutschland.
Das ist ein starker Vergleich. Er nannte es einmal eine Krankheit der weißen Menschen. Für ihn war das nicht einfach irgendein soziales Problem. Es war dieselbe moralische Verdorbenheit, dieselbe Entmenschlichung, die er gerade erst hinter sich gelassen hatte. Er verstand, der Name des Opfers ist austauschbar, das Muster des Hasses bleibt dasselbe. Das heißt, es war für ihn keine abstrakte Beobachtung, sondern etwas zutiefst Persönliches. Er wusste ja, wohin so etwas führen kann. Und wie hat er als Wissenschaftler darauf reagiert? Hat er versucht, das Problem rein logisch anzugehen?
Sein Ansatz war zweigleisig und das macht ihn so besonders. Einerseits hat er natürlich als Wissenschaftler argumentiert, er hat immer wieder betont, dass die Vorstellung von Rassen eine soziale Konstruktion ist, keine biologische Tatsache.
Mhm.
Er hat diese Pseudowissenschaft, die Rassismus rechtfertigen wollte, verachtet. Aber, und das ist das Entscheidende, er wusste, dass man Hass nicht allein mit Fakten besiegen kann. Er sah Rassismus als eine moralische Krankheit.
Okay, eine moralische Krankheit, die dann auch eine moralische Behandlung braucht?
Genau. Und sein wichtigstes Heilmittel, das in den Quellen immer wieder auftaucht, war Bildung. Er glaubte fast religiös daran, dass nur Aufklärung die Vorurteile in den Köpfen der nächsten Generation sprengen kann.
Dieser Glaube an die Bildung ist nachvollziehbar, aber es klingt auch ein bisschen passiv. Blieb es bei diesem theoretischen Glauben oder hat er auch versucht, das System direkter anzugreifen? Vielleicht durch Allianzen mit denen, die schon gekämpft haben?
Sehr gute Frage. Und die Antwort zeigt, dass er alles andere als passiv war. Er wusste, dass Reden nicht reicht. Er hat aktiv den Kontakt zu den führenden Köpfen der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung gesucht.
Und das war ja sicher nicht ungefährlich damals.
Überhaupt nicht. Man muss sich das mal vorstellen. Wir reden von den 40ern und 50ern, der McCarthy-Ära, dem Beginn des Kalten Krieges. Jede Form von sozialem Aktivismus, gerade die Unterstützung von schwarzen Bürgerrechtlern, konnte dich sofort als kommunistisch oder unamerikanisch abstempeln. Das war ein enormes persönliches Risiko, selbst für einen Albert Einstein.
Und mit wem hat er sich da verbündet? Die Quellen nennen ja ein paar sehr prominente Namen. Ganz vorne steht da W.E.B. Du Bois. Für alle, die ihn vielleicht nicht kennen, Du Bois war ein intellektueller Gigant. Soziologe, Historiker und einer der Mitbegründer der NAAP, die National Association for the Advancement of Colored People.
Genau, die wichtigste Bürgerrechtsorganisation in den USA. Einstein und Du Bois hatten einen regen Briefwechsel. Sie teilten diese Überzeugung, dass der Kampf für die Rechte Schwarzer ein globaler Kampf für Menschenwürde ist.
Und es gab noch andere.
Ja, eine weitere Schlüsselfigur war Paul Robeson, der Sänger, Schauspieler und Aktivist. Eine extrem charismatische, aber auch sehr kontroverse Figur, die vom FBI unerbittlich verfolgt wurde. Einstein und Robeson waren enge Freunde. Sich mit diesen Männern öffentlich zu zeigen, das war schon ein Statement.
Du sprichst von seinen Kontakten. Gab es denn einen Moment, wo er wirklich persönlichen Mut beweisen musste, um einem dieser Freunde zu helfen? Wo aus der Freundschaft eine wirklich riskante Tat wurde?
Ja, und diese eine Geschichte aus deinen Quellen ist vielleicht das eindrücklichste Beispiel für seinen Mut. Anfang der 50er, auf dem Höhepunkt dieser antikommunistischen Hysterie, wurde W.E.B. Du Bois angeklagt.
Okay.
Er war damals schon über 80 Jahre alt und die US-Regierung warf ihm vor, ein nicht registrierter Agent einer ausländischen Macht zu sein.
Was? Warum das denn?
Weil er sich für Weltfrieden und gegen Atomwaffen einsetzte. Es war im Grunde ein politisch motivierter Schauprozess, um ihn zu brechen.
Und was hat Einstein getan?
Er hat keine Sekunde gezögert. Sobald er davon hörte, hat er dem Anwalt von Du Bois gesagt, dass er bereit sei, als Leumundszeuge für ihn vor Gericht auszusagen.
Moment mal. Der berühmteste Wissenschaftler der Welt bietet an, in einem hochpolitischen Prozess für einen schwarzen Aktivisten auszusagen, den die Regierung als Staatsfeind darstellt.
Genau.
Das ist ja kaum zu fassen.
Genau das ist der Punkt. Das Risiko war immens. Seine Kritiker hätten das als Beweis für seine eigenen angeblich unamerikanischen Sympathien ausgeschlachtet. Aber das war Einstein egal.
Und was ist dann passiert? Die Geschichte nimmt eine unglaubliche Wendung. Allein die Ankündigung, dass Albert Einstein als Zeuge erscheinen würde, hat das Gericht in Panik versetzt. Wirklich.
Ja. Der Richter wusste, dass der Prozess damit zu einem globalen Medienspektakel werden würde, in dem die US-Regierung nicht gut aussieht. Und kurz darauf hat er die Anklage fallen lassen.
Wow.
Einsteins bloße Bereitschaft, sein soziales Kapital aufs Spiel zu setzen, hat gereicht, um seinen Freund zu retten.
Das ist wirklich das perfekte Beispiel für das, was du vorhin meintest. Die Verantwortung der Privilegierten in Aktion. Er hatte diesen unantastbaren Status, eine Art Promischild.
Und er hat es ganz bewusst eingesetzt.
Um jemanden zu schützen, der verwundbar war.
Besser kann man es nicht sagen. Er hat seine Berühmtheit als Waffe für die Gerechtigkeit genutzt. Und es blieb nicht bei diesen großen Gesten. Er hat Lynchmorde öffentlich aufs Schärfste verurteilt und geschrieben, dass Schweigen im Angesicht des Bösen Mitschuld bedeutet.
Ein Gedanke, der heute so oft zitiert wird.
Absolut. Und er hat auch Geld gespendet für die Bildung schwarzer Kinder. Er hat das Lincoln College in Pennsylvania unterstützt, eine historisch schwarze Universität. Er hat also auf allen Ebenen gehandelt. Persönlich, politisch und praktisch.
Okay, wir haben also seine privaten Verbindungen und diesen unglaublichen Mut im Fall Du Bois. Aber das war ja, sagen wir mal, eher hinter den Kulissen oder in gezielten Aktionen. Hat er diese Haltung auch mal auf die ganz große öffentliche Bühne gebracht? Hat er jemals versucht, die ganze Nation wachzurütteln?
Oh ja, das hat er. Und das führt uns zu dem vielleicht kraftvollsten Dokument seines Engagements, das in deinen Quellen ja auch zentral behandelt wird. 1946, kurz nach dem Krieg, veröffentlicht er einen Aufsatz im Magazin Pageant.
Und der Titel?
Der Titel war kurz, direkt und für damalige Verhältnisse eine absolute Provokation. The Negro Problem.
Puh, der Titel. Aus heutiger Sicht klingt das furchtbar, das Negerproblem. War das damals eine bewusste Provokation von ihm, diesen Begriff zu wählen, oder war das einfach die Sprache der Zeit?
Eine exzellente Frage, die genau ins Schwarze trifft. Es war beides. Der Begriff war damals gängig, wurde aber fast nur von Weißen benutzt, um über die Last zu sprechen, die die schwarze Bevölkerung angeblich für die Gesellschaft darstellte.
Ah, okay.
Und Einstein nimmt diesen herablassenden Begriff und dreht ihn komplett um. Er nutzt die Sprache des Establishments, um das Establishment selbst anzuklagen. Der ganze Artikel ist eine einzige brillante Anklageschrift.
Was genau hat er denn geschrieben? Was war die Kernbotschaft? Er sprach Klartext, wie es damals kaum ein anderer weißer Prominenter wagte. Der berühmteste Satz aus diesem Artikel, der auch in deinen Unterlagen zitiert wird, lautet: Rassentrennung ist Amerikas schlimmstes soziales Übel. Nicht nur ein Problem, sondern das Schlimmste.
Genau. Und dann erklärte er, wessen Problem es wirklich ist.
Nämlich?
Das der weißen Amerikaner. Das ist der geniale Dreh. Er schrieb, und ich paraphrasiere hier sinngemäß aus der Quelle, dass er oft höre, wie Weiße sagen, die Schwarzen sollen doch Geduld haben. Es ändere sich ja langsam alles.
Mhm. Er nannte das eine seltsame und heuchlerische Haltung. Er sagte im Grunde, nicht die Unterdrückten müssen geduldig sein, sondern die Unterdrücker und die passiven Zuschauer müssen sich endlich ändern. Er hat die Verantwortung klipp und klar dorthin gelegt, wo sie seiner Meinung nach hingehörte. Zur weißen Mehrheitsgesellschaft. Das ist unglaublich. Er sagt also nicht nur, Rassismus ist schlecht, sondern er analysiert die Machtdynamik dahinter und fordert von seiner eigenen Gruppe, den Weißen, Verantwortung zu übernehmen. Das ist für 1946 radikal.
Absolut radikal. Er ging sogar noch weiter. Er hat es als ein tief verwurzeltes strukturelles Problem analysiert, nicht nur als die Summe von ein paar individuellen Vorurteilen. Er verstand, dass das System selbst so gebaut war, dass es Ungleichheit produziert.
Und das alles aus seiner Überzeugung heraus, dass Wissenschaftler eben nicht neutral sein dürfen?
Genau. Er sah es als seine Pflicht, seine analytischen Fähigkeiten und seine enorme öffentliche Stimme für die Menschlichkeit einzusetzen. Er sagte mal sinngemäß, der Elfenbeinturm sei ein schöner Ort, aber man dürfe die Schreie von der Straße nicht ignorieren. Wenn wir das alles zusammennehmen, die persönliche Erfahrung, die mutigen Aktionen, die kraftvollen öffentlichen Worte, dann frage ich mich, was ist die bleibende Botschaft für uns heute? Warum ist es so wichtig für dich, der du uns diese Quellen gegeben hast, diesen Aspekt von Einstein zu kennen? Ich denke, die Relevanz ist überwältigend und lässt sich auf drei zentrale Punkte herunterbrechen. Der erste ist die untrennbare Verbindung von Wissenschaft und Moral. Einstein ist das ultimative Gegenargument zu der Idee, dass ein brillanter Geist in einem moralischen Vakuum existieren kann.
Okay.
Für ihn war Intelligenz ohne Empathie und ohne Gewissen nicht nur unvollständig, sondern potenziell gefährlich. Was direkt zu dem zweiten Punkt führt, den wir schon beim Fall Du Bois hatten, die Verantwortung, die mit Privilegien kommt. Er hätte sich ja wirklich entspannt zurücklehnen können.
Genau.
Er war weiß, männlich, weltberühmt. Er hatte es geschafft. Aber er sah seine Position nicht als Endpunkt, sondern als Werkzeug. Er ist ein zeitloses Vorbild dafür, wie Menschen mit Macht und Einfluss ihre Plattform nutzen sollten, um für die zu sprechen, deren Stimmen unterdrückt werden.
Er hat seine Privilegien nicht genossen, er hat sie investiert.
Perfekt gesagt.
Und der dritte Punkt ist dann wahrscheinlich die Aktualität seiner Worte.
Das ist vielleicht der schockierendste Aspekt, wenn man seinen Essay von 1946 heute liest und er über strukturellen Rassismus spricht, über die Mitschuld des Schweigens, über die Verantwortung der Mehrheitsgesellschaft, dann könnte dieser Text von letzter Woche sein.
Mhm.
Seine Analyse ist so weitsichtig, dass sie nahtlos in die intensivsten sozialen Debatten unserer heutigen Zeit passt. Das zeigt, wie tief diese Probleme verwurzelt sind, aber auch, wie klar sein moralischer Kompass schon damals war.
Was wir also aus dieser tiefen Auseinandersetzung mitnehmen, ist ein völlig neues Bild. Einstein, der Physiker, der das Universum neu dachte, war untrennbar verbunden mit Einstein, dem Menschen, der unerschrocken für eine gerechtere Welt gekämpft hat.
Ja, er sah die direkte Linie vom Antisemitismus in Europa zum Rassismus in Amerika. Er riskierte seinen Ruf, um Aktivisten wie W.E.B. Du Bois zu schützen. Und er nutzte seine einzigartige globale Stimme, um Rassismus als das zu brandmarken, was er war. Amerikas größte moralische Katastrophe. Das fasst es perfekt zusammen. Und diese Quellen betonen ja immer wieder Einsteins Überzeugung, dass gerade die klügsten Köpfe eine besondere soziale Verantwortung tragen. Und das wirft eine letzte entscheidende Frage auf, die direkt aus diesem Material erwächst und uns ins Heute katapultiert.
Und die wäre?
Welche Verantwortung tragen die einflussreichsten und brillantesten Persönlichkeiten unserer Zeit, die Genies aus der Tech-Industrie, die Koryphäen der Wissenschaft, die Ikonen der Kultur in den großen sozialen und ethischen Debatten unserer Gegenwart? Und um Einsteins Gedanken zu Ende zu denken, ab wann genau wird ihr Schweigen zu einer Form von Mitschuld?